Guten Tag, dies ist ein Gottesdienst-Audio aus der Sommerpredigtreihe Psalmen, wenn die Seele spricht, der Evangelischen Kirchengemeinde St. Augustin, Niederpleis und Mühldorf. Mein Name ist Pfarrer Sebastian Schmidt und ich begrüße Sie herzlich. Die Musik, die wir hören, hat Sebastian Sell für uns eingespielt. Ich wünsche uns einen guten Audiogottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diese Online-Andacht feiern wir im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, Bund und Treue ewig hält und das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Der Herr sei mit euch. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Schöpfer, wir sind still miteinander und kommen vor dich, um dich zu suchen, um dich zu loben, um dich zu bitten, um deine Nähe zu spüren. Du, guter Gott, bist unser Grund und unser Ziel. Du kennst uns, weißt, wer wir sind. Dank sei dir für vieles Gute, das du uns schenkst. Und wir bitten dich, vergib, wo wir schuldig wurden. Rüttle du an unserer Trägheit, wo wir unschlüssig sind. Sammle du unsere Traurigkeit zu dir, wo wir Leid tragen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison erzählt eine kleine Parabel. Es kommen Kinder vor, ein Vogel und eine blinde Frau. Es wird nur gesprochen. Zu einer blinden Frau kamen Kinder. Sie sagten: Wir haben einen Vogel hier in der Hand. Sag du uns, ob er lebt oder ob er tot ist. Die blinde Frau antwortete: Ob er lebt oder tot ist? Ihr habt es in der Hand, es liegt in euren Händen. Diese kurze Szene von Toni Morrison, sie klingt so harmlos. Ist sie das? Wieso kommen die Kinder gerade zu dieser Frau, die blind ist? Wieso stellen sie eine Frage, die die blinde Frau aufgrund ihrer Einschränkung gar nicht beantworten kann? Wollen sie die Frau ärgern? In welchem Ton sprechen die Kinder eigentlich zu der Frau? Die Antwort der Frau zeigt es an. Sie hört aus der scheinbar harmlosen Frage der Kinder mehr heraus. Ob er lebt oder tot ist? Ihr habt es in der Hand. Es liegt in euren Händen. So sagt sie es. So trifft sie die Sache in beiden Fällen, die möglich sind. Ist der Vogel tot, so ist es genau so. Da ist ein toter Vogel in der Hand der Kinder. Sie haben ihn in der Hand, wollen damit die blinde Frau zum Narren halten. Ist der Vogel lebendig, so ist die Situation noch brisanter. Wieso fragen die Kinder dann überhaupt? Versteckt sich in der Frage vielleicht eine Drohung? Sollte der Vogel noch leben? Wer sagt denn, dass die Kinder ihn am Leben lassen? Vielleicht wollen sie einfach nur Recht haben und am Ende wollen sie der blinden Frau den toten Vogel womöglich noch in die Hand geben. Die sonderbare, etwas grausige Geschichte ist für Toni Morrison eine beispielhafte Geschichte dafür, wie viel Verantwortung wir für unser Sprechen haben und wie hart und grausam Sprache sein kann. Es ist die ohnmächtige blinde Frau, die die Sache auf den Punkt bringt und ohne ein anderes Mittel zu haben als die Antwort, ohne ein anderes Mittel schafft sie es doch klarzustellen, wo die Verantwortung zum richtigen Handeln beginnt. Kinder, ihr habt es in der Hand, richtig zu handeln, dem Vogel gegenüber, mir gegenüber, so höre ich sie. Diese Antwort ist geistesgegenwärtiges Reagieren und sie ist schlau. Wie gut, wenn das gelingt, gerade wenn einem harte, boshafte Worte ins Gesicht gesprochen werden. Gottes Geist schenke uns diese Stärke, klar zu reagieren, wo Sprache verletzend und gefährlich wird. Der 109. Psalm ist bis zum Rand gefüllt mit verletzender und gefährlicher Sprache. Er besteht zu einem großen Teil aus einer Fluchrede und wurde als Fluchpsalm bezeichnet. Dabei geht es nicht um einen beiläufigen Fluch, wie wenn Meister Eder beim Pumuckl seine Pfeile in der Schreinerwerkstatt nicht findet und dann auf bayerisch Sakrament oder Herrschaftszeiten ruft. Die Fluchrede in Psalm 109 ist sehr bösartig. Ich lese sie einmal vor. Gib ihm einen Frevler zum Gegner, und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden, und sein Gebet werde zur Sünde. Seine Tage sollen wenige werden, und sein Amt soll ein anderer empfangen. Seine Kinder sollen weise werden, und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren und betteln, und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Es soll der Gläubiger alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben, und niemand soll ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Weisen. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden. Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn, und seiner Mutter Sünde soll nicht getilgt werden. Der Herr soll sie niemals aus den Augen lassen, und ihr Andenken soll ausgerottet werden auf Erden, weil er so gar keine Barmherzigkeit übte, sondern verfolgte den Elenden und Armen und den Betrübten, ihn zu töten. Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn. Er wollte den Segen nicht, so bleibe er auch fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Hemd. Der drang in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er werde ihm wie ein Kleid, das er anhat, und wie ein Gürtel, mit dem er sich allezeit gürtet. So die Verse des Fluchs aus dem Psalm 109. Eine Hassrede, wie es sie in den Psalmen und auch sonst in der Bibel kaum noch einmal gibt. Worte, die verstören und Kopfschütteln hervorrufen. Solcher Hass gegen die Feinde, kann das sein? Mancher würde sagen, das ist typisch, sowas gibt es eben im Alten Testament. Nein, das ist eben nicht typisch. Das ist sonderbar, da muss man genauer hinschauen. Und auch Jesu Feindes- und Nächstenliebe kommen ja nirgends anders her, wie aus der Nachricht des Alten Testaments, die der Jude Jesus zitiert und in seinem Herzen trägt. Und auch dieser Psalm, da muss doch mehr hinterstecken. Leider hat es gedauert, bis man den Psalm noch einmal genauer und tiefer betrachtet hat. Zuvor ist er viele Jahre falsch gelesen worden und man hat manches sehr Falsche mit ihm angestellt. Schon im Neuen Testament wurde auf den Psalm 109 angespielt und auf die Flüche, die wir gehört haben. Und zwar im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wo sie auf Judas, den Verräter Jesu, bezogen werden. Judas, so heißt es, erhängt sich aus schlechtem Gewissen seinen Verrat vor Augen. Das sei durch den Mund Davids vorausgesagt, heißt es dann. Und hier ist die Anspielung auf den Psalm 109. Wie andere vor ihm knüpfte auch Martin Luther daran an. Wie konnte er hasserfülltes Fluchen als christlich rechtfertigen? Das muss man fragen. Für Luther widersprach, Zitat, heiliger Zorn und Gebet wider die Feinde der Wahrheit, nicht der christlichen Liebe, Zitat Ende. Die Worte der Schrift und gerade die Worte auch im Psalm 109, die waren für Luther heilig. Er sah sie durch den Heiligen Geist in David, dem er als dem Autor des Psalms sah, in ihm gewirkt. David hätte das Gebet bereits durch den Geist geleitet, auf Christus blickend geschrieben, auf das Leiden und Sterben Christi hin verfasst. Die Feinde im Psalm 109, das seien daher die Feinde Jesu. zuerst der Verräter Judas natürlich und mit ihm alle Juden. Im Blick auf das Judentum sah Luther den Fluch Gottes, der hier ausgesprochen wird im Psalm, am Werk. So kann man das nachlesen in der Schrift Vier tröstliche Psalmen, die Luther 1526 an die Königin von Ungarn schrieb. Abgründe tun sich auf. So wichtig Luther als Reformator und Theologe ist, seine Hassworte gegen das Judentum sind schrecklich und seine Ansichten hier grundfalsch. Ich erinnere daran, weil uns das eine Mahnung sein muss. Ganz klar ist zu sagen, Christen und Juden sind verbunden im Glauben an den einen Gott, der sich zuerst Israel gezeigt hat. Diese Verbindung kann niemals aufgehoben werden. Und Jesu Tod müssen wir in den Zusammenhängen seiner Zeit verstehen. Und römische Soldaten haben Jesus gekreuzigt. Theorien, die hier Flüche oder bleibende Schuld begründen, sind einfach nur gefährlich und falsch. Zurück zum Psalm 109, der von Luther so schrecklich verdreht wurde. Die Bibelauslegung der letzten Jahrzehnte hat das herausgestellt. Die Fluchverse, die wir hörten, sie sind keineswegs das eigentliche Gebet, um das es hier geht. Vielmehr zitiert der Betende des Psalms 109 in diesen Fluchversen den Hass und die Flüche seiner Gegner, unter denen er so schrecklich leidet. Das Gebet, Psalm 109, das wir mit Menschen jüdischen Glaubens teilen, es ist das Gebet eines Menschen, der von Hass und Bosheit ganz bedrängt ist und der schrecklich hierunter leidet. Der Psalmbeter selbst ist das Opfer des Hasses. Er ist nicht der Täter. Luther und andere haben mit den Tätern zusammen geflucht im Namen Jesu und diesen Psalm, dieses Gebet völlig verdreht. So falsch kann man liegen, wenn man die Bibel ins Feld führt. Lassen Sie uns noch einmal auf den Psalm hören, aber jetzt nicht mehr auf die Fluchworte, sondern auf die anderen Worte des Psalms, auf diese suchenden Gebetsworte eines Menschen, der ganz unter der Bosheit seiner Feinde leidet. Gott, mein Ruhm, schweige nicht, denn ihr Mund ist voll Frevel. Ihr Lügenmaul haben sie wider mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an, ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für meine Liebe. Aber du, Herr, mein Herr, sei du mit mir um deines Namens willen. Denn deine Gnade ist mein Trost, errette mich. Denn ich bin arm und elend. Mein Herz ist zerschlagen in mir. Ich fahre dahin wie ein Schatten, der schwindet, und werde abgeschüttelt wie Heuschrecken. Meine Knie sind schwach vom Fasten, und mein Leib ist mager und hat kein Fett. Ich bin ihnen zum Spott geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Steh mir bei, Herr, mein Gott. Hilf mir nach deiner Gnade und lass sie inne werden, dass dies deine Hand ist und du, Herr, das tust. Fluchen sie, so segne du. Erheben sie sich, so sollen sie zu Schanden werden, aber dein Knecht soll sich freuen. Die mich verklagen, sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet werden, wie mit einem Mantel. Ich will dem Herrn danken, mit meinem Munde und ihm rühmen in der Menge, denn er steht den Armen zur Rechten, dass er ihm helfe von denen, die ihn verurteilen. Gehässig und boshaft reden die Feinde gegen den einen, über den wir kaum etwas wissen. Es ist von einem Amt die Rede, das ein anderer bekommen soll. Ist derjenige, der hier betet, derjenige, der hier Leid erfährt, jemand, der ein Amt innehat, vielleicht ein politisches? Da ist dieser eine Vers, der mir stark nachgeht. Da heißt es, dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an, ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für meine Liebe. Dieser Vers vom Beginn des Psalms geht mir nach. Ich muss an Menschen denken, die sich für die Würde und das Lebensrecht anderer eingesetzt haben und die deshalb Hass, Verleumdung und Gewalt erleiden und erlitten haben. Ich denke an große Namen, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela. Ich denke an BürgerrechtlerInnen in der ehemaligen DDR. Ich denke an Namen, die mir heutzutage in den Nachrichten begegnen. Walter Lübcke, Kapitänin Carola Rakete von Sea-Watch, die im letzten Jahr so lange auf dem Boot ausharren musste und dann einiges über sich ergehen lassen musste, weil sie Menschen half, die in Seenot waren. Ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, nicht einfach vergleichbar. Gemeinsam ist ihnen, sie haben sich für andere stark gemacht und haben dafür Hass auf sich gezogen. Der Beter redet von den Spuren, den schlimmen Spuren, die solche Hassrede bei ihm hinterlässt. Er fühlt sich wie ein schwindender Schatten. Er wird verspottet, verflucht, er ist abgemagert. Man weiß nicht genau, ob er wohl freiwillig fastet, im Sinne von einer anderen Form von Gebet, oder ob ihm der Appetit vergeht. Ich würde Letzteres in den Psalm hineinlesen. Menschen, die Hass und Hohn erfahren, beispielsweise im Internet, denen kann der Appetit verschlagen, die können darunter leiden bis ins Mark hinein. Das macht eben Hass, das bewirken Hassbotschaften, auch heute, dass Menschen eingeschüchtert und angstvoll sind, dass ihnen die Bosheit anderer auf den Magen schlägt und ihnen schwer zu schaffen macht. Das brauchen gar nicht so große Droh- und Hassworte sein, wie sie im Psalm 109 zu finden sind, wie wir sie gehört haben. Leider sind es manchmal solche Worte. Und gerade in letzter Zeit hören wir wieder davon, wie Politiker bedroht und eingeschüchtert werden. Leider. Unbedachtes Reden und Mobbing, das gibt es auch im Kleinen. Aber es kann eine schlimme Dynamik haben und Menschen krank machen. Gerade auch junge Menschen. Und die Netzwerke des Internets konservieren manches bösartige Wort und geben manche gedankenlose Rede weiter und das in einer unheimlich großen Reichweite. Und daran ist nicht das Internet schuld oder die tollen Möglichkeiten, die es bietet. Das geschieht dann, wenn Menschen handeln und schreiben und reden, ohne dass sie sich ihrer Verantwortung und der Macht ihrer Sprache bewusst sind. Die Tastatur an den Fingern ist wie der Vogel in der Hand bei der Erzählung zu Beginn. Wir haben den Vogel in der Hand und können ihm Freiheit schenken, können ihn pflegen, wenn er krank ist, können uns an ihm freuen. Wir können aber auch drücken, wir können ihn erdrücken, böse unsere Macht spüren wollen. Wir haben es in der Hand. Und wir haben es in der Hand, wie wir sprechen. Wie gut, dass da Fehlermeldungen heutzutage mehr und mehr gelöscht werden, egal wer sie geschrieben hat. Wie gut, wenn Hassreden geahndet werden, wenn das Recht und Gerichte hier mehr und mehr lernen. Der Beter in Psalm 109, er hält fest an der Zuversicht, dass auch wenn ihm solcher Hass gegenübersteht, ihn so bedrängt, es einen gibt, der noch mehr Macht hat und noch kräftiger ist, wie alles Hassreden auf einmal. Der Beter vertraut und streckt sich aus nach Gottes gutem Segen. Gott wird das letzte Wort haben. Er wird für Recht und Wahrheit sorgen. Er wird diesen Hass, diese Verleumdung nicht siegen lassen. Und schließlich am Ende des Gebets steht der Beter wieder mitten in der Gemeinde, lobend. Er ist eben nicht allein. Er ist eben nicht ausgelöscht und herausgezogen aus der Gemeinschaft. Er wird wieder mit den anderen loben. Er wird wieder mit den anderen Gott und das Leben und die Wahrheit feiern. Der Psalm 109, ich lese ihn als ein Gebet all derer, die unter Hetze, unter Hass und Verleumdung leiden. Dieses alte jüdische Gebet zu dem einen großen Gott, an dem auch wir Christen Anteil haben, gibt diesem Leid Worte. Die sonderbare Art, wie dieses Gebet gelesen werden konnte, wie Luther es verdreht hat, ruft mir ganz klar in den Sinn: Pass auf das auf, was du sagst. Pass auf das auf, wie du etwas sagst. Im Gebet hieß es: Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an, ich aber bete. Jesus hat diese Liebe für andere, die sich nicht erschrecken lässt, am Anfang der Bergpredigt selig gepriesen. Mit Worten daraus möchte ich schließen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Guter Gott, wir trauen auf dich, vor dich bringen wir unsere Bitten. Guter Gott, wir bitten um gute Worte, die uns und andere aufbauen. Wir bitten um freundliche Gesichter, die Güte zeigen. Wir bitten dich um Stärke und Schutz, da wo harte und verletzende Worte fallen, die wir erst einmal verdauen müssen, die uns verletzen. Wir bitten dich für Menschen, denen Hass und Verleumdung entgegenschlägt. Für Menschen, die Dinge über sich lesen müssen, die grundfalsch und verletzend sind. Wir bitten dich für Menschen, die Hass erfahren, gerade weil sie anderen helfen. Die Hass auf sich ziehen, gerade weil sie anderen beistehen. Stärke du diese Menschen. Schütze du diese Menschen. Stelle du ihnen Helfer und Rat zur Seite. Lass sie Mut finden, das Gute, was sie tun, weiterzutun. Wir bitten dich für Menschen, die unter dem Virus leiden, weltweit, für Länder, die schwer geschlagen sind und getroffen sind von der Pandemie. Wir bitten dich für HelferInnen und PflegerInnen, für Ärzte, für alle die, die täglich Sorge tragen für Menschen in Not. Wir bitten dich für Entscheider in Politik und Wirtschaft, dass sie gute Wege finden, mit dem Virus umzugehen, mit den Schäden durch den Virus umzugehen. Wir bitten dich, dass Entscheider in Wirtschaft und Politik gute Ideen weiterverfolgen und schlechte Ideen einfach vergessen. Wir bitten dich, für Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben, für Menschen in Einsamkeit und Angst. Wir bitten dich für Menschen in Trauer. Steh du all diesen Menschen bei, schenke du Hilfe, Trost, Beistand. Und weiter bitten wir mit Worten deines Sohnes Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.